Schönen guten Morgen von meiner Seite. Wir kommen jetzt zur Predigt. Arbeite wieder mit Flipchart. Wir haben ja am Anfang in der Lesung von Winfried schon gehört. Danke, Dieter. Jesus Christus, durch ihn und für ihn ist alles geschaffen. Wir Menschen sind von ihm geschaffen. Er ist der Erste, also bevor die Schöpfung war, bevor irgendetwas in der Welt gemacht wurde, war Jesus Christus von Gott geschaffen worden. Und die ganze Schöpfung ist durch Jesus gemacht und für Jesus. Das heißt, wir als Menschen, also als Christen vor allem, sollten sehen, dass Jesus unser Schöpfer ist, dass wir von ihm gemacht sind, aber auch, dass wir für ihn gemacht worden sind. Und dieses Beispiel mit Sohn Davids und Sohn Abrahams habe ich heute deswegen genommen. Im Matthäus-Evangelium, ganz vorne im Neuen Testament, Vers 1, Kapitel 1, Vers 1, heißt es: Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und ich habe mir gedacht, die beiden Herren könnten als Vorbilder für uns dienen. Jesus einerseits Sohn Davids, andererseits Sohn Abrahams. Interessanterweise wird David als erstes genannt, obwohl Abraham vorher war. Das ist wahrscheinlich deswegen, weil David König war. Und eben um das Königtum von Jesus eben zu zeigen, wird er als erstes als Sohn Davids genannt. Und die beiden Vorbilder im Glauben für uns können uns eine Menge Dinge zeigen. David war ja König und für uns ist es manchmal ein bisschen schwierig, das anzunehmen, zu sagen, okay, ich bin königlich. Im 1. Petrus schreibt der Apostel Petrus: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Also die königliche Priesterschaft, das heilige Volk. Und dafür steht David. Das heißt, wir sind auserwählt, in die Welt berufen, aber als königliche Priesterschaft. Ist ganz schwer anzunehmen, so wie David, der als 16-jähriger Hirtenjunge gerufen wird: Komm mal nach Hause, hier ist jemand. Und wird plötzlich zum König über Israel gesalbt. Ich glaube nicht, dass David selber mit seinen 16 Jahren, die er wahrscheinlich damals war, wusste, was hier wirklich geschehen ist. Aber Gott hat sich ihn angesehen und hat gesagt: Das ist ein Mann nach meinem Herzen, so stelle ich ihn mir vor. Und hat ihn gesalbt zum König über Israel. Ähnlich ist es bei uns passiert. Wir sind ja auch nicht zur Taufe gekommen, weil wir so intensiv auf der Suche waren oder so unbedingt zum heiligen Volk gehören wollten, sondern Gott hat uns angesehen, vielleicht Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte vor deiner Taufe, hat sich dich angesehen und hat gesagt: Er ist oder sie ist so jemand, wie ich es haben möchte. Ich werde jetzt den Weg dorthin bereiten, dass sie getauft wird und dass sie zum heiligen Volk dazugehört. Und das ist einfach passiert. Ohne großartiges Zutun, ohne großartig irgendwelche Übungen zu machen oder irgendwelche Disziplinen bestreiten zu müssen, so bist du getauft worden, so bist du zum heiligen Volk dazugekommen, dazugestoßen. Was der zweite Petrusbrief natürlich auch anspricht, ist das Verhalten in der Welt. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Weil wir königlich sind, ähnlich wenn du ins englische Könighaus einheiraten würdest, ja? Wenn es da eine Prinzessin gäbe oder einen Prinzen und du heiratest ein, von dem Moment an musst du dich ganz anders verhalten. Du bist vorher bist du ein No-Name, ein ganz normaler Bürger, aber sobald du in ein Könighaus einheiratest, musst du mal die Etikette des Könighauses kennenlernen. Du musst Staatsbesuche üben und so weiter. Aber ähnlich ist es auch, wenn man zu Jesus gehört, Jesus Christus eingeheiratet wird, sozusagen, in dieses königliche Volk, das Verhalten muss geübt werden, es muss trainiert werden, es muss sich verändern. Das ist ein Punkt, den David zeigt. Die königliche Würde. David ist aber auch ein Symbol für ein Nebeneinander von Licht und Schatten. Und wenn du in deinem Leben, deinem christlichen Leben jetzt darauf achtest, was so passiert ist die letzten Jahre oder welche Kämpfe du hattest, kannst du viel von dem, was David erlebt hat, sehr gut nachvollziehen. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist, so tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Und am Ende heißt es dann, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. David hat Goliath besiegt als 16-Jähriger mit einer Steinschleuder. Er hat die Philister geschlagen. Er war bereit, sich von Saul verfolgen zu lassen. Er hat ihn nicht angegriffen, weil er Gott gehorsam war. David hat aber auch mit der Frau eines seiner Feldhauptleute geschlafen, hat mit ihr ein Kind gezeugt und als das rausgekommen ist, hat er ihn umbringen lassen. Das ist ungefähr so jetzt in die heutige Zeit ein bisschen übertragen. Ein Gemeindeleiter, der mit der Frau eines Mitarbeiters von ihm schläft, mit ihrem Kind zeugt und ihn dann zur Mission nach China oder sonst irgendwo schickt, wo er weiß, dass er hundertprozentig sterben wird, dass er hundertprozentig umgebracht wird. Und das ist ihm auch passiert. Das ist David auch, er hat das gemacht, aber er ist umgekehrt auch davon. Und deswegen ist David auch ein Symbol für die Buße. Im Psalm 51, wahrscheinlich jeder berühmteste Bußpsalm von ihm, sagt er, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne, dass meine Missetat und meine Sünde immer vor mir ist. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist tröste mich aus. Das ist David, was er gemacht hat. Als der Prophet Nathan zu ihm gekommen ist und ihm seine Sünde gezeigt hat, dass er ist, der dieser böse Mensch ist, der so etwas getan hat, ist er zu Gott gegangen, hat gesagt, was passiert ist, hat es bereut und ist umgekehrt. Deswegen ist David auch ein Symbol für Buße. Gott freut sich natürlich, wenn jemand nicht sündigt, aber er weiß natürlich, wozu wir Menschen fähig sind, zu welcher Sünde wir fähig sind. Und deswegen freut sich Gott noch viel mehr über Buße, über Umkehr, über Überläuterung, über das Zugeben, was ich falsch gemacht habe und was falsch gelaufen ist, und es in Zukunft besser zu machen, in Zukunft anders zu machen. Und hier sagt David, bitte Gott, gib mir ein neues Herz und einen neuen beständigen Geist, damit ich in Zukunft eben das nicht mehr tue, was ich getan habe. Ein weiteres Symbol für David ist, hätte ich eigentlich zu Beginn bringen müssen, die Angst zu besiegen. Zuerst die Angst zu besiegen und dann den Gegner zu bezwingen. Und das mit der Kraft Gottes. Vor Goliath keine Angst zu haben, ihn mit einfachsten Mitteln, mit einer Steinschleuder zu besiegen und dann mit seinen eigenen Waffen zu töten. Und oft in unserem Leben gibt es viele Goliaths. Wir haben viele Punkte, wovor wir Angst haben. Viele Feinde, die auf uns einströmen. Und wir können mit Gottes Hilfe und Gottes Kraft diese besiegen. Und zwar mit den einfachsten Mitteln. Mit Gebet, mit Glauben, mit Dingen, die gar nicht so viel Aufwand haben müssen, können wir unsere Feinde besiegen. Und das hat uns David gezeigt in seinem Leben. Und Davids Leben ist auch Kampf. Im Unterschied zu Abraham ist Davids Leben wirklich, kann man sagen, von Kindheit an. Wenn er bis zu seinem 16. Lebensjahr Hirtenjunge war und wir wissen ja aus späteren Psalmen und Geschichten, dass er als Hirtenjunge bereits Löwen und Bären bekämpft hat, mit Gottes Hilfe, wissen wir auch, dass er bis zu seinem Tod im 70. Lebensjahr eigentlich nur gekämpft hat. Ständig gegen Feinde zu kämpfen hatte. Äußere Feinde, offensichtliche Feinde wie die Philister, die das Volk Gottes bedrohten, aber auch innere Feinde. Falsche Brüder, Feinde innerhalb der Familie, seine eigenen Söhne, die schlimme Sachen gemacht haben in der Familie, die Schwester vergewaltigt und so weiter. Und dagegen musste David auch immer kämpfen. Und ist natürlich auch für uns als Christen, fühlen wir auch, dass wir Feinde haben. Feinde außen, vielleicht aber auch Feinde in unseren eigenen Reihen. Und wir haben damit zu kämpfen, da durchzudringen und können auf ihn schauen und sagen, okay, er hat auch gekämpft und hat durchgehalten. Abraham dagegen sieht das Leben ganz anders aus. David ist mit 70 gestorben, Abraham ist mit 75 erst berufen worden. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied mal bei den beiden. Und Abraham hat zunächst mal ein wesentlich friedlicheres Leben. Also wenn Davids Leben ich ständig in Bewegung sehe und ständig als Kampf sehe, ist Abrahams Leben eigentlich mehr oder weniger ein monotones Zusteuern auf ein Ziel. Er hat ja er ist berufen worden von Gott und hat gesagt, du wirst einen Sohn zeugen. Damals war Abraham 75 Jahre alt und 25 Jahre sollte das dauern, bis er diesen Sohn zeugen wird. Jetzt war Sarah 10 Jahre jünger als er und die Verhältnisse damals waren auch nicht so, dass eine Frau in hohem Alter gebären kann. Und das fand Sarah total witzig, dass sie noch einmal ein Kind bekommen soll und hat ja Gott ausgelacht. Und trotzdem ist es passiert. Gott kann es in seiner Kraft machen, dass auch ein 100-jähriger Mann und eine 90-jährige Frau noch einmal ein Kind bekommen. Er in seiner Kraft ist dazu in der Lage. Und deswegen war Abraham vor allem so ein Mann, der ein Wanderer war und jemand, der in der Wanderschaft Glaubensgehorsam bewiesen hat. Im Hebräerbrief steht ja sehr viel von Abraham. Da wird er unter den Glaubenshelden geführt. Im Hebräer 11, Vers 8 heißt es, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Das heißt, Abraham war gehorsam und ist ein Symbol für Gehorsam. Gott sagt etwas und ich mache es, aber ich weiß nicht, wo es hingeht. Deswegen musste er im Glauben gehorsam sein. Wenn das Ziel eindeutig definiert wäre, gewesen wäre oder wenn es ein Zeitpunkt gewesen wäre, wann es soweit ist, wäre das Ganze für Abraham wesentlich einfacher gewesen. Nur Abraham wusste ja nicht, dass er, als er 75 war, dass er in 25 Jahren diesen Sohn bekommen wird, sondern er wusste vielleicht in 10 Jahren, vielleicht aber erst in 30 Jahren oder vielleicht gar nicht, wenn ich nicht mehr glaube. Er musste gehorsam sein von diesem Punkt an, als Gott ihn berufen hat. Und das ist wirklich für unbedingten Gehorsam, ist Abraham ein Vorbild. Vers 17 heißt es dann, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Gott verlangt von ihm, nachdem er diesen Sohn bekommen hat, ihn zu opfern, und er machte es. Weil er Gott vertraut hat, dass er irgendetwas machen wird, damit ich diesen Sohn wieder bekommen werde. Abraham ist auch ein Vorbild dafür, eine Demütigung zu ertragen. Das war damals in der Zeit eine ganz besondere Bürde zu ertragen, wenn man kinderlos war. Und es war etwas, was Abraham ertragen musste und konnte es mit Gottes Hilfe ertragen. Das kann auch ein Vorbild für uns sein, wenn wir Demütigungen zu ertragen haben, wenn Dinge da sind in unserem Leben, die uns beschweren, die uns niederdrücken, dass wir auf Abraham hinschauen und sagen, okay, er hat auch im Glauben Dinge ertragen. Und das kann gut sein. Dass Demütigungen müssen nicht schlecht sein. Das kann uns fester machen, tiefer, stabiler, einfach demütiger und angenehmer für unsere Mitmenschen. Jeder weiß, dass wenn so ein Überflieger irgendwo in der Nähe ist, ist nicht unbedingt immer das Angenehmste. Und deswegen kann Demütigung auch sehr hilfreich sein im Leben, auch wenn es natürlich schwer zu ertragen ist. Abraham ist auch ein Symbol für sich von der Frau verführen zu lassen. Sarah hat ja irgendwann mal, ist sie zu diesem Punkt gekommen, verführen zu lassen ist vielleicht jetzt ein falscher Ausdruck, aber Sarah ist irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo sie aufgehört hat zu glauben, wo sie nicht mehr in der Lage war, das weiterhin zu glauben. Ich stelle mir vor, es steht nicht so in der Bibel, dass es wahrscheinlich wieder Satan war, der zu Sarah gegangen ist und gesagt hat, hey, sollte euch Gott nicht einen Sohn versprochen haben? Und es ist noch immer nicht so weit. Und Sarah hat dann gesagt, okay, ich kann nicht gebären, ich gebe dir mal meine Magd zur Frau. Und hat dann den Zeitpunkt abgekürzt. Das ist eigentlich 1, 2, 3 Mal hat Abraham Fehler gemacht in dieser ganzen Zeit, wo er doch der Vater des Glaubens genannt wird und der große Meister im Glauben sozusagen, hat er auch seine Fehler gehabt und hat halt Punkte drinnen gehabt, die falsch waren. Und das heißt für uns, er war Mensch und das ist gut so. Das heißt, wir können auch Fehler machen im Glauben und wir können auch mal irgendetwas machen, was Gott vielleicht so nicht vorgesehen hat und trotzdem heißt das nicht, dass die Verheißung verschwunden ist oder dass jetzt alles futsch ist, weil ein Fehler gemacht wurde. Und man kann wieder auf Gott schauen und im Vertrauen wieder weiterlaufen auf das Ziel hin. Und das Ziel heißt im Endeffekt wieder Jesus Christus. Das Ziel, wo wir hinsteuern. Und ich denke, wenn wir die beiden Männer aus der Bibel sehen und unseren Kampf so ein bisschen aufteilen, 50-50, auf der einen Seite David, vielleicht mit der rechten Seite, der Kampf und die ständige Bewegung und diese Aufs und Abs und Kampf gegen die Sünde und das eigene Ich. Und auf der anderen Seite ein Abraham, der monoton auf ein Ziel zusteuert, der nicht aufhört zu glauben, sondern weiter und weiter diesen Weg verfolgt, den er irgendwann angefangen hat. Und das kann für uns ein Vorbild sein, weil unser Leben ist manchmal monoton und langweilig und manchmal von Action und Kämpfen, inneren Kämpfen oder äußeren Kämpfen gekennzeichnet. Und wir können auf die beiden Herren schauen, die als Vorbilder für uns dienen. Im Endeffekt nur dazu, um darauf hinzusteuern, Jesus Christus zu verherrlichen, ihn darzustellen in dieser Welt, der Welt zu zeigen, dass wir Menschen von Jesus sind und dass wir für ihn gemacht sind und mit dem Ziel natürlich, Jesus immer ähnlicher zu werden und auf Jesus hinzuzusteuern. Dankeschön.